Liebe Bibeltagsgemeinde, in der Weltliteratur spielen Familiengeschichten ja eine große Rolle. Denken wir etwa an die Buddenbrooks von Thomas Mann oder Effi Briest von Theodor Fontane. Und manche erinnern sich auch an die berühmte Definition von Kurt Tucholsky. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Er sagt, die Familie, Familia Domestica Communis, kommt in Mitteleuropa wild vor und verharrt gewöhnlich in diesem Zustande. Sie besteht aus einer Ansammlung vieler Menschen verschiedenen Geschlechts, die ihre Hauptaufgabe darin erblicken, ihre Nasen in deine Angelegenheiten zu stecken. Soweit Kurt Tucholsky. Er sprach auch bekanntlich von der Familienbande, den Familienbanden. Das sei auch nicht zufällig, dieser Begriff. Es wird viel gespottet, es wird viel gewitzelt über die Familie. Aber jeder hat doch eine tiefe Verbindung zu seiner Familie. So oder so, im Guten wie im Schwierigen, die er nicht einfach abschütteln kann. Und wir sehen, auch der Abrahamsbericht in der Bibel ist ein großes Familiendrama. Von Abraham bis Josef und zu dessen Söhnen. Das ganze erste Buch Mose, ein einziges großes Familiendrama. Und wie dramatisch in unserem Land die Kultur und das Denken verändert wurde in den letzten Jahrzehnten, sieht man allein schon daran, dass der Familienbegriff dramatisch und willkürlich umgeschrieben wurde. Es geht immer um die Familie. Bis vor wenigen Jahrzehnten galt, was seit biblischen Zeiten gilt, Familie, das ist in der Regel ein Ehepaar, Mann und Frau mit Kind. Und daran wurde lange gesägt, an diesem Verständnis. Ein Meilenstein war sicherlich das Buch von Max Horkheimer aus der neomarxistischen Frankfurter Schule, Autorität und Familie, 1936, wo Horkheimer schreibt, dass die bürgerlich-christliche Familienstruktur autoritäre Charaktertypen produziere. Und das Kind werde fremdbestimmt in der Familie. Deswegen soll es dem Einfluss der Eltern früh und weitestgehend entzogen werden. Das läuft ja heute noch. Hoheit über den Kinderbetten. Wer hat sie? Schritt für Schritt eroberten dann die 68er die Schalthebel der Macht. Das hatte Einfluss auf die Gesetzgebung. Man muss sich das mal vorstellen. Bis 1973 war im Strafgesetzbuch die Verbreitung von Pornografie verboten. Wolfgang Bühner hat gestern zu diesem Thema einiges gesagt. Da hieß es in Paragraph 184 mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen wird belegt, wer unzüchtige Schriften, Abbildungen oder Darstellungen feilhält, verkauft, verteilt, ankündigt oder anpreist. 1973 noch. Und im Paragraphen 175 des Strafgesetzbuches wurde die Praktizierung von Homosexualität verboten. Im Strafgesetzbuch. Was hat sich geändert? Und sicher, das Tempo dieses Umwälzungsprozesses, speziell in unserem Land, ist durch die Folgen der deutschen Einheit natürlich noch weiter angeheizt und angetrieben worden. Ja, auf der einen Seite diese konsumversessene, harmlose, dekadente westliche Gesellschaft. Und sie sah sich auf der anderen Seite dann plötzlich nicht nur dem Freiheitswillen der DDR-Dissidenten gegenüber, das wäre ja nur hilfreich gewesen, sondern mit der deutschen Einheit wurden auch gesellschaftliche Strukturen importiert, die 40 Jahre lang vom kommunistischen Menschenbild geprägt waren. Ja, die Hand des Staates greift schon nach der Wiege, Kleinstkinder gehören in Krippen, dass Mütter berufstätig sein müssen, ist selbstverständlich, Frauenquote kommt auch daher und freizügige Abtreibungsregelungen gelten als Menschenrecht. Und was wir jetzt haben, ist die Gender-Ideologie, die behauptet, dass Mann und Frau sein nur anerzogene Rollen wären und was man anerzogen hat, kann man auch wieder aberziehen und deswegen gendern wir mal. Und es wird alles durcheinander geworfen und damit eröffnet sich auch ein weites Feld von Sexualität. Alle denkbaren Spielarten sind plötzlich legitim und werden in gleicher Weise gefördert. Heterosexualität, Homosexualität und dann dieser Begriff Transgender, dass Menschen sich jenseits von Mann und Frau gewissermaßen neu definieren. Der Familienbegriff ist zentral für das Selbstverständnis eines Volkes. Für das Selbstverständnis einer Kultur. Was hat sich geändert? Und aus der Bedeutung der Familie folgt noch eine weitere wichtige Tatsache. Keine andere menschliche Entscheidung bestimmt unseren weiteren Lebensweg so stark wie die Wahl unseres Ehepartners. Deswegen läuft das im Jugendkreis ja immer als Thema 1b. Thema 1a ist die Frage, wie stehst du zu Jesus? Und Thema 1b, wen heiratest du? Mit wem willst du eine Familie gründen? Und darum muss auch Jakob hier aufpassen. Das ist einer der Gründe, warum Jakob in unserem Kapitel 28 jetzt eine weite Reise antreten wird, nämlich die Frage, wo finde ich die richtige Frau? Diese Frage steht über den ersten Versen unseres 28. Kapitels, das wir jetzt zum Abschluss unserer Studien bei diesen Bibeltagen miteinander lesen wollen. Ihr habt dazu den blauen Zettel, Bruder Nordzig sagt es schon, da steht die Gliederung drauf. Und ansonsten ist es gut, wenn möglichst viele den Text von 1. Mose 28 vor sich haben. Und auch unser Untertitel hat natürlich mit dieser Frage zu tun. In der Grundschule Gottes, Untertitel, wie einer das Zweitbeste suchte und das Beste fand. Aber wenn wir jetzt in den Text einsteigen und uns nochmal an gestern Abend erinnern, dann wird klar, die Brautsuche ist nicht der einzige Grund für Jakobs überstürzten Aufbruch. Genauer gesagt hat er zwei triftige Gründe. Und das sind die ersten 5 Verse. Überschrift: Zwei Fliegen mit einer Klappe. Auf der Flucht und auf der Suche. Also Verse 1 bis 5. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Auf der Flucht und auf der Suche. Da rief Isaak seinen Sohn Jakob und segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm: Nimm dir nicht deine Frau von den Töchtern Kanaans, sondern mach dich auf und zieh nach Mesopotamien zum Hause Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Und der allmächtige Gott segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du werdest ein Haufe von Völkern, und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinen Nachkommen mit dir, dass du besitzest das Land, darin du jetzt ein Fremdling bist, das Gott dem Abraham gegeben hat. So entließ Isaak den Jakob, dass er nach Mesopotamien zog zu Laban, dem Sohn des Aramäers Betuel, dem Bruder Rebekkas, Jakobs und Esaus Mutter. Komplizierte Familienverhältnisse, wir können ganz einfach sagen, der Laban ist der Schwager von Isaak, der Bruder von Rebekka und der Onkel von Jakob. Das hilft immer am besten. Wir hatten gestern Abend gesehen, wie in Isaaks Familie Chaos herrschte. Wolfgang Bühne, keiner der dabei war, wird das vergessen, was er gestern gehört hat, hat es geschildert als Drama mit 4 Personen. Und dieses Drama geht so weit, dass am Ende Brudermord angedroht wird. Esau ist empört, voller Rachegedanken über den Bruder, der ihm den Segen, den heiß ersehnten Segen entwunden hat. Und dann sagt er am Ende, Kapitel 27, Vers 41, Esau war Jakob Gram um des Segens willen und sprach in seinem Herzen, es wird die Zeit bald kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss, dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Also wenn der Vater tot ist, dann muss der Bruder dran glauben. Das ist immerhin einigermaßen pietätvoll, dass er mit der Ausführung warten will, bis der Vater gestorben ist. Auf den nimmt er Rücksicht, dass die Mutter Rebekka dann mit 2 Verlusten dasteht, rührt ihn weniger. Die hat selber Schuld, warum hat sie auch immer den jüngeren Bruder bevorzugt? So, und im Dunst dieses Chaos, hat Wolfgang Bühne gestern gezeigt, macht jeder der Akteure sein eigenes Ding. Jeder verfolgt seine eigenen Ziele. Vater und Esau gegen Mutter und Jakob und alle gegen Gott. Letztlich. Und ihr Lieben, wenn wir nicht die ganze Bibel drumherum hätten, wenn wir nicht wüssten etwa, was auch Jesus über Jakob und Isaak gesagt hat, dann kämen wir nicht auf die Idee, dass hier Heilsgeschichte sich vollzieht. Auf die Idee kämen wir wahrlich, wahrlich nicht. Und doch passiert genau das. Mit solchen Leuten verbindet sich Gott. Verbindet er seinen Namen. Er nennt sich dann später dem Mose gegenüber: Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sagt Gott. Und damit ist dem Leser klar, wenn Gottes Plan trotzdem zum Ziel kommt, dann allein aufgrund seiner Gnade. Allein aufgrund seiner Gnade, nicht sonst. Es gibt ja dieses schöne lateinische Sprichwort, dass durch alle menschliche Konfusion hindurch doch Gottes Plan sich verwirklicht. Ne? Confusione hominum providentia Dei. Und genau das passiert hier. Durch alle menschliche Konfusion hindurch verwirklicht sich Gottes Plan. Im Hause Isaak aber herrscht schlechte Stimmung und im Herzen Jakobs wahrscheinlich tiefe Traurigkeit. Er, der so offenkundig an zu Hause hängt. Er, der so ein bisschen Muttersöhnchen wahrscheinlich immer noch geblieben ist. Er muss sich jetzt Hals über Kopf auf die Flucht begeben und keiner weiß, für wie lange. Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben und dann werden 20 Jahre daraus werden. 20 Jahre. Und wir haben gestern Abend nochmal in Erinnerung gerufen bekommen, dass Rebekka ihren Sohn nie mehr, ihren geliebten Jakob nie mehr wird sehen können. Das ist tragisch. Und wie gesagt, Auslöser der Flucht ist die Morddrohung Esaus. Aber da ist eben noch ein zweiter Grund. Er, der längst im heiratsfähigen Alter ist, soll nur keine Heidin heiraten, sondern unbedingt unter den eigenen Leuten sein Lebensglück suchen. Nur keine Heide. Nicht nochmal derselbe Ärger, wie wir ihn schon mit Esau haben. Was heidnische Schwiegertöchter bedeuten, das haben Isaak und Rebekka mit den Angetrauten von Jakobs Bruder zur Genüge erlebt. Wir haben das gestern gesehen in Kapitel 26, Vers 35 am Ende, wo es heißt, die heidnischen Frauen Esaus machten Isaak und Rebekka lauter Herzeleid. Es war ein großes Problem für die Familie. Und das soll mit Jakob nicht nochmal passieren. Und dahinter steckt nicht nur die Sorge um den Familienfrieden. Das ist wahrscheinlich nicht nur ein kleinkariertes Sippendenken, was hier vorliegt. Sondern wir unterstellen Isaak und Rebekka mal auch ein geistliches Anliegen. Dass sie etwas davon begriffen haben, was Ehe bedeutet. Natürlich, ich denke, das muss man auch an dieser Stelle sagen. Die Bibel weiß auch von Eheleuten, wo einer gläubig ist und der andere nicht. 1. Korinther 7. Und wo solche Ehen bestehen, da ist Gottes Anweisung für den christlichen Teil der Ehe ganz klar. Bleib bei deinem Mann. Bleib bei deiner Frau. Verlass sie nicht. Du bist zum Glauben gekommen, sie noch nicht. Bleib ihr treu. Versuche sie durch deine Liebe zu gewinnen. Wenn du verheiratet bist und wenn ein Christ in einer solchen Situation sich befindet, dann wird der Herr ihn da auch durchtragen. Aber dort, wo jemand noch nicht im Bund der Ehe steht, ist eine ganz andere Situation gegeben. Und selbst wenn er schon verlobt sein sollte, wo jemand noch nicht in die Schöpfungsordnung der Ehe eingetreten ist als Christ, da sagt ihm Gottes Wort ganz deutlich, er soll sich nicht freiwillig mit einem Menschen verbünden, der Jesus nicht liebt, der kein Christ ist. Weil wir nicht gleichzeitig in enger Gemeinschaft mit dem persönlichen Gott leben können, Gott lieben und in enger Gemeinschaft mit einem Menschen, der Gott nicht liebt. Das geht nicht. Und im Neuen Testament schreibt Paulus das dann mit aller Deutlichkeit in 2. Korinther 6, Vers 14, dass wir nicht am selben Joch, an einem gemeinsamen Joch ziehen sollen mit dem Ungläubigen. Und wo zieht man mehr an einem gemeinsamen Joch als in einer Ehe? Jakob ist zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht mal gläubig, wie wir sehen werden. Und trotzdem wird er durch seine Eltern davor bewahrt, sich vorzeitig an die falsche Frau zu binden. Das ist auch interessant. Die sagen nicht nur, er ist ja nicht gläubig, er kann ja machen, was er will, sondern die kümmern sich. Wo aber soll Jakob nun die richtige Frau finden? Wie meistens weiß Mama Rebekka den besten Rat, zumindest bildet sie sich das ein, bei meinen eigenen Leuten natürlich. Also muss er eine Reise machen nach Nordmesopotamien, wieder dahin zurück, wo die Sippe hergekommen ist. Da bist du wenigstens eine Zeit lang bei meinen Leuten gut aufgehoben. Da bist du in Sicherheit vor den Nachstellungen Esaus, dann kann der sich hier erstmal wieder abregen. Und da schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Du kannst eine Weile abtauchen und du kannst die richtige Frau finden. Und Vater Isaak sagt es dann am Beginn unseres Textes in Kapitel 28 nochmal ganz offiziell in den ersten beiden Versen. Da rief Isaak seinen Sohn Jakob und segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm, nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans, sondern mach dich auf und zieh nach Mesopotamien zum Hause Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter, beziehungsweise deines Onkels. So, und bevor er seinen Sohn auf die Reise schickt, macht Isaak noch etwas sehr Wichtiges. Und das sehen wir in den Versen 3 und 4. Man möchte sagen, endlich, endlich macht er es nochmal. Endlich bestätigt er es nochmal offiziell. Ist längst überfällig, Isaak. Das sehen wir in den Versen 3 und 4. Und er sagt, und der allmächtige Gott segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du werdest ein Haufe von Völkern und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinen Nachkommen mit dir, dass du besitzest das Land, darin du jetzt ein Fremdling bist, das Gott dem Abraham gegeben hat. Das ist nochmal der offizielle Segen für die Heilsgeschichte. Das ist nicht nur privat. Das heißt nicht nur, setze bitte die Linie unserer Verwandtschaft fort, sondern vollende beziehungsweise setze fort Gottes Heilsweg durch die Geschichte. Das ist hier gemeint. Aus deiner Linie wird Gottes Volk kommen. Aus deiner Linie wird der Messias kommen, heißt das. Du wirst im Stammbaum von Jesus stehen. So kommt es dann ja raus. Isaak steht im Stammbaum von Jesus. Und und Jakob genauso. Und für Jakob ist das nun eine zwiespältige Situation. Das müssen wir verstehen. Einerseits muss er weg und alles zurücklassen. Die Geborgenheit der Familie, die Sicherheit, die Heimat. Er muss alles zurücklassen. Und wir haben in der Schilderung gestern schon ein wenig zu ahnen begonnen, was das für ihn bedeutet. Und zugleich weiß er, ich habe das große Versprechen. Ich habe den Segen. Gott hat mich hineingenommen in seine große Linie. Das wird er natürlich alles noch nicht überblicken. Aber er ahnt, dass es etwas Großes ist. Er will das so gerne haben. Und so geht er nun auf die Flucht und klammert sich irgendwie an diesen Segen. Eine letzte Umarmung. Vielleicht Grüße und Gastgeschenke für Onkel Laban. Weiß nicht, ob Rebekka daran gedacht hat. Und dann gibt es kein Halten mehr. Und natürlich beobachtet Esau die Situation oder er lässt sich davon berichten. Und Esau ist sicherlich einerseits erleichtert, weil der Nebenbuhler weg ist. Und jetzt bekomme ich automatisch wieder die Führungsrolle in meiner Generation hier im Hause. Das ist das eine. Aber zugleich merkt er doch, dass seine Stellung in der Familie durch den Knatsch mit seinen Frauen gelitten hat. Das hat Esau schon mitbekommen. Und Pragmatiker, wie er ist, denkt er, naja, ich nehme mir auch noch eine Frau aus der Verwandtschaft. Und das sind jetzt die Verse 6 bis 9. Späte Nachbesserung mit durchsichtigen Motiven, habe ich das genannt. Späte Nachbesserung mit durchsichtigen Motiven, warum Esau nochmals heiratet. Das sind jetzt die nächsten Verse. Nun sah Esau, dass Isaak Jakob gesegnet und nach Mesopotamien entlassen hatte, um sich dort eine Frau zu nehmen. Er hatte ihn nämlich gesegnet und ihm geboten, du sollst dir keine Frau nehmen von den Töchtern Kanaans. Auch sah Esau, dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorchte und nach Mesopotamien zog. Und dass Isaak, sein Vater, die Töchter Kanaans, also diese heidnischen Frauen, nicht gerne sah. Das kapiert er also. Da ging er hin zu Ismael und nahm zu den Frauen, die er bereits hatte, das war sehr praktisch, noch Mahalat dazu, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots nahm er auch noch zur Frau. Das ist eine interessante Entscheidung, die Esau da trifft. Das ist schon fast komisch, wie stumpf sich da der Pragmatiker verrechnet. Er sagt, gut, Ismael gehört auch zur Verwandtschaft Abrahams. Immerhin kommt diese Dame aus dieser Richtung, dann ist es wenigstens auch Familie. Aber er übersieht, dass Ismael ja bereits deutlich von der Segenslinie getrennt war. Das ist ja auch ein Nebengleis der Geschichte, auf dem sich diese Frau und diese Familie bewegt. Das wird ihm auch nichts helfen. Das kapiert er nicht so ganz in dieser Situation. Und er ist kurzfristig erfolgreich. Kapitel 36 gibt uns einen Überblick über die Nachkommen und Geschlechter Esaus. Und daraus entwickeln sich dann später die Edomiter. Das könnt ihr alles im Überblick in Kapitel 36 lesen. Da kommen wir wahrscheinlich bei den nächsten Bibeltagen dahin. Und die siedeln sich erst im Süden an, die Edomiter, im Gebirge Seir, werden später noch weiter den Süden bevölkern. Herodes wird später aus dieser Richtung kommen, aus der Linie der Edomiter. Aber alle politische Macht nützt am Ende nichts, wenn der Segen fehlt. Dir nützt alle menschliche Macht nichts. Dir nützt aller menschlicher Reichtum nichts, wenn am Ende der Herr nicht seinen Segen schenkt. Dann kannst du alles Menschliche haben und am Ende doch nichts haben. Und darum hilft auch diese aus Berechnung geschlossene Ehe nicht. Diese aus Berechnung geschlossene Ehe, die ein letzter Versuch war, irgendwie die Gunst des Vaters zu erwerben und den verwirkten Segen doch noch irgendwie nachträglich zu bekommen. Es nützt ihm nichts. Es nützt dir nichts, was du sonst noch anstellst, wenn du nicht den Weg Gottes gehst. Und Jakob hat sich inzwischen auf die Reise begeben. Gut 700 Kilometer liegen vor ihm. Und dann lesen wir hier in Vers 10, aber Jakob zog aus von Beersheba, wir wissen jetzt, wo das liegt, im Süden des Landes Israel. Und er machte sich auf den Weg nach Haran, also circa 720 Kilometer, bis nach Nordmesopotamien, dort, wo Abraham hergekommen war. Und er kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stelle schlafen. In Palästina kann die Nacht sehr plötzlich hereinbrechen. Das wissen wir. Und was er hier mit dem Stein macht, das bedeutet nicht unbedingt, dass er den Stein als Kopfkissen verwendet. Das wäre etwas unbequem gewesen. Sondern da steht, er legt den Stein zu seinen Häupten. Er baut möglicherweise so eine Art kleinen Schutzwall, dass er im Schutz dieses Walls dort liegen kann. Und sein Haupt bettet er vielleicht etwas anders. Also es ist nicht gesagt, dass er auf einem Stein nun sein Kopfkissen sucht. Sondern er verbirgt sich gewissermaßen dahinter. Also wenn man hier bis nach Bethel, so wird der Ort ja später heißen, rechnet von Beersheba, dann sind das 80 Kilometer. Und könnt überlegen, wie lange wird er gegangen sein, diese 80 Kilometer? Vielleicht 2 Tage? Dann wäre das die zweite Nacht. So in etwa. Und wir können uns vorstellen, wie Jakob immer noch vom Heimweh geplagt ist. Er hat die geliebte Mutter zurücklassen müssen, das Haus, seine Freunde. Und doch wird diese Nacht, die jetzt kommt, die Nacht dort für sein Leben einen tiefen Einschnitt bedeuten. Und das lesen wir in den Versen 12 bis 15. Also er liegt da im Schutz dieses Steins und ihm träumte, Vers 12, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Eigentümlich. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten und Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Was für ein Wort. Und das ist unser dritter Abschnitt. Und den habe ich überschrieben mit offener Himmel auf der Landstraße. Das sind die Verse 10 bis 15. Offener Himmel auf der Landstraße. Was für ein Traum dort auf der einsamen Landstraße. Und die Bibel macht ganz deutlich, das ist keine Einbildung. Das ist nicht irgendwie die seelische Verarbeitung irgendwelcher Tageseindrücke. Sondern das ist real. In der Regel warnt uns die Bibel ja davor, zu sehr auf Träume zu setzen. Ich habe mal einige Stellen hier auf dem Zettel auch notiert. Jeremia 23, 28, da kritisiert Gott einen Prophet, der Träume hat, der soll euch seine Träume erzählen, so ein Schwärmer. Aber du hast mein Wort. Da wird das klare Wort Gottes ganz eindeutig gegen die Träume gesetzt. Verlass dich nicht auf Träume. Träume sind Schäume. In Träume kann sich alles Mögliche an Einbildung, an psychologischer Tagesverarbeitung und so weiter hineinmischen. Verlass dich da nicht drauf. Jeremia 23, 28, Jeremia 29, 8, Zacharja 10, Vers 2. Immer die gleiche Warnung. Verlasst euch nicht auf Träume. Nur in Ausnahmefällen redet Gott dadurch. Nur in Ausnahmefällen. Und wir müssen eben wissen, dass zu diesem frühen Zeitpunkt der Heilsgeschichte auch noch keine Bibel da war, durch die Gott geredet hat. Eine völlig andere Situation. Und was sieht Jakob? Jakob sieht eine Leiter. Eine Leiter als Zeichen für die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Er sieht eine Leiter. Die Bibel vertritt kein Stockwerksweltbild. Ganz wichtig. Eines der ältesten Bücher der Bibel ist Hiob, bekanntlich. Und in Hiob lesen wir schon diese naturwissenschaftlich interessante Bemerkung, dass Hiob über Gott sagt, er spannt den Norden aus über dem Leeren und hängt die Erde über das Nichts. Er hängt die Erde über das Nichts. Das ist auch in kosmologischer Hinsicht eine interessante Formulierung. Also die Bibel vertritt definitiv kein Dreistocks-Weltbild, wie ihr die Bibelkritik immer wieder mal unterstellen will. Aber Jakob weiß, das ist ein Zeichen, diese Leiter. Das ist ein Symbol. Das ist eine starke Botschaft, die besagt, du lebst unter einem offenen Himmel. Das sagt diese Leiter, du lebst unter einem offenen Himmel. Nachdem sich die Tür zur Heimat hinter ihm geschlossen hat, öffnet sich die Tür zum Himmel über ihm. Und es gibt geistlich gesprochen ein Oben und Unten. Auch wenn man das räumlich nur begrenzt ausdrücken kann. Aber wir sagen ja auch, da oben siehst du die Sonne am Himmel stehen. Das sagen wir einfach in unserer normalen Alltags- und Umgangssprache. Und in diesem Sinne gibt es hier ein Oben und ein Unten. Und da ist Bewegung in beide Richtungen. Herauf und hinab. Und da ist nicht nur ein Engelchor, sondern da ist der Herr. Also Gott ist selbst da. Das sind nicht nur Boten Gottes. Vers 13 heißt es, und der Herr, er selbst tritt hier geheimnisvoll in Erscheinung. Er kümmert sich um den Jakob. Er kümmert sich um diesen Fersenhalter. Er sieht ihn. Er zeigt ihm, du, ich bin da. Offener Himmel auf der Landstraße. Er will mit uns kommunizieren. Er will dich ansprechen. Er will dir sagen, du, ich pass auf dich auf. Du, ich sehe dich. Du bist nicht allein in deiner Situation. Und deswegen ist deine Situation nicht ausweglos. Ich kann eingreifen in dein Leben. Ich will eingreifen in dein Leben. Hab keine Angst. So ist er da. Und Jesus, Leute, das ist interessant. Jesus wird knapp 2000 Jahre später an diese Situation mit der Leiter erinnern. Beziehungsweise der Evangelist, der etwas über Jesus schreibt. Und das findet ihr in Johannes 1, Vers 51. Da wird berichtet, wie Jesus die ersten Jünger sammelt. Und dann redet er zu Nathanael, dass er ihn schon längst erkannt und gesehen hat. Und dass Nathanael in Zukunft noch Großes von Jesus erwarten kann. Und dann fügt Jesus folgenden Satz hinzu. Da sagt er, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Also über Jesus. Und jetzt ist nicht mehr die Leiter, auf der die Engel herauf und herab gehen, sondern es ist Jesus. Jesus ist die Leiter. Versteht ihr, was bei Jakob noch die Leiter ist? Das ist in Johannes 1, Vers 51 der Herr Jesus. Ihr werdet auf dem Menschensohn, also an mir als der Leiter, die Engel Gottes hinauf und herunter gehen. Gott wirkt durch mich. Ich bin der offene Himmel, sagt Jesus hier. Ich bin die Leiter zur Ewigkeit. Und so wie Jakob übernatürliche Offenbarung von Gott empfing, so auch die Jünger Jesu. Matthias Grünewald, der berühmte Maler, hat diese Verbindung zwischen Jesus und der Himmelsleiter ganz wunderbar dargestellt in seinem berühmten Isenheimer Altar. Da gibt es ja viele Bilder an diesem Altar und eines zeigt Maria, die Jesus als Säugling hält. Und hinter ihm, da muss man genau hingucken, um das zu sehen, hinter Maria und Jesus sind die Engel ganz zart nur angedeutet auf diesem Bild, die sich dort bewegen, also gewissermaßen herauf und herabsteigen. Und nun muss man genau hingucken. Die Engel und der Blick von Maria auf Jesus bilden ein Kreuz. Das hat Grünewald ganz bewusst offensichtlich gemacht. Die Engel und der Blick von Maria auf Jesus bilden ein Kreuz. Und auf diesem, an diesem Kreuz gehen die Engel hinauf und hinunter. Und damit will Grünewald sagen, der Weg zum Himmel, die Leiter zum Himmel ist Jesus. Ist Jesus der Gekreuzigte. Und dieser Jesus, das Jesuskind auf dem Arm Marias wird gezeichnet mit zerrissenen Windeln. Und diese selben zerrissenen Windeln werden dann benutzt, um den Leichnam Jesu einzuwickeln. Und damit sagt Grünewald, schau, schon der Säugling ist in zerrissenen Windeln. Schon der Säugling kommt, er wird geboren, um zu sterben für uns. Er ist die Leiter. Er ist die Verbindung zum offenen Himmel. Auf ihm gehen die Engel herauf und herab. Was für eine Botschaft. Und das heißt für uns, wir dürfen unter offenem Himmel leben, ihr Lieben. Unter einem nochmal viel deutlicher geöffneten Himmel, als Jakob leben durfte. Und für uns gilt jetzt diese wunderbare Zusage, die uns der Herr gemacht hat, in Matthäus 28, Vers 20, wo er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin da. Ich bin der geöffnete Himmel für euch. Die Leiter steht da noch. Gott hört. Du darfst dich auf ihn verlassen. Du darfst mit seiner Gegenwart rechnen. Und es ist kein Zufall, wo Jakob das erlebt. Nicht in einem Tempel. Nicht in einem Kloster. Nicht in irgendeinem geschlossenen, sakralen Raum. Sondern der offene Himmel ist mitten auf der Landstraße. Mitten im Alltag. Nicht in einer abgeschotteten Kirche, sondern offener Himmel auf der Landstraße. Und da stellt Gott sich vor, hier in Vers 13 und 14. Und lest das nochmal, mit welchen Worten Gott das sagt. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters, Abrahams und Isaaks Gott. Dann kommt nochmal der Segen, das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Gott bestätigt diesen umfassenden Segen. Und dann kommt die persönliche Botschaft. Die persönliche Botschaft für Jakob. Dass der Herr sagt, ich bin wirklich mit dir. Das ist eine interessante Formulierung im Hebräischen. Luther übersetzt, und siehe, ich bin mit dir. Das siehe ist wichtig. Man könnte auch übersetzen, ich bin tatsächlich mit dir. So ist das hier gemeint. Das ist eine Bekräftigung. Ich bin wirklich mit dir. Du darfst es mir glauben. Und dann kommt ein ganz seltenes Wort im Hebräischen. Ich will dich bewachen, wo immer du hinziehst. Ich will dich behüten. Ein ganz auffälliges Wort steht hier. Und ich werde dich wieder zurückbringen. Du magst jetzt Heimweh haben, aber ich bringe dich wieder zurück in deine Heimat. Du kannst dich drauf verlassen. Ich lasse dich nicht im Stich. Und dann dieser wunderbare Zusatz. Ich werde dich nicht verlassen. Auch ein ganz auffälliges Wort im Hebräischen. Ich werde dich nicht verlassen. Du kannst es mir glauben. Und ich werde alle meine Versprechen einlösen. Ich bin treu. Leute, was ist das für eine persönliche Zuwendung Gottes? Offener Himmel auf der Landstraße. Und so sagt Gott es dann später im Psalm 121, Vers 3 bis 4, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft und schlummert nicht. Und im Psalm 91 kommen dann auch nochmal die Engel in dieser Formulierung vor. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Das sind nicht nur die Engel, da steht Gott selbst dahinter. Aber er hat auch seine Engel. Er setzt gewissermaßen alles in Bewegung, um dich zu beschützen. Und er ist selber da. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten. Und weißt du, was das für Jakob heißt? Das heißt für Jakob, der Himmel ist nicht nur so lange offen, wie der Traum dauert. Ja, jetzt mal kurz das geöffnete Fenster, wie wir so vom Zeitfenster sprechen, das sich öffnet, so öffnet sich das Himmelsfenster. Und dann ist der Traum vorbei und der Morgen graut und die Realität kommt zurück und Gott ist wieder weg. Nein, so ist es nicht. Es ist genau andersherum. Ich werde von jetzt an, sagt Gott, meine Hand nicht mehr von dir abziehen. Ich werde sie nicht mehr von dir abziehen. So einseitig beginnt Gott seine persönliche Beziehung zu uns. So einseitig nimmt Gott uns Sünder mit der ganzen angefallenen Schuld unseres Lebens unter seine Fittiche. Und wir haben ja gestern gesehen, Wolfgang Bühne hat uns das ja überdeutlich gezeigt, wie viel Schuld sich da angesammelt hatte, auch im Leben von Jakob. Und schaut dem kommt jetzt der Herr so weit entgegen. Den nimmt er so unter seine Fittiche. Den vergewissert er so stark seiner Gegenwart. Da haben wir doch auch Hoffnung. Und etwa 1000 Jahre später, mehr als 1000 Jahre später, wird dann der Prophet Jesaja Folgendes schreiben. Und er wird den Namen Jakob und seinen zweiten Namen Israel dafür verwenden und das dann symbolisch auch auf das Volk Israel übertragen. Das ist Jesaja 43, erst Vers 22 und dann Vers 24. Da sagt Gott: Nicht, dass du mich gerufen hättest, Jakob, oder dass du dich um mich bemüht hättest, Israel, sagt Gott, sondern ich habe mich um dich bemüht. Und dann kommt es in Vers 24, aber mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Und du hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Du bist ein Problemkind, Jakob. Du bist ein schwieriger Fall. Du bist ein harter Knochen. Du bist ein widerspenstiger Typ. Du hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Aber trotzdem, ich, sagt Gott, ich tilge deine Übertretung um meinetwillen, weil ich dich so lieb habe, weil ich so gnädig bin. Und ich gedenke deiner Sünden nicht. Wie kann man das deutlicher sagen als mit diesen Worten? Ihr Lieben, und durch diese Begegnung macht Gott klar, ich bin der Gott der Gegenwart. Ich bin nicht der Gott, der irgendwo hinter den Wolken thront. Ich bin nicht der Gott, der irgendwie mal bei deinem Vater Abraham real war und dann wurde das immer blasser. Es wurde bei Isaak blasser und jetzt bei dir ist es noch dünner geworden, was du von Gott weißt und erfährst. Oh nein, ich bin der Gott der Gegenwart. Leute, der Glaube ist nicht eine Sache der Vergangenheit. Der Glaube ist nicht eine Sache der Tradition. Der Glaube ist nicht eine Sache der ehrwürdigen Weitervermittlung alter Sätze. Das kann ja auch sein. Aber das Entscheidende ist, dass Gott jetzt da ist. Dass der Himmel nicht nur offen ist über der Landstraße, sondern dass der Himmel auch offen ist hier über diesen Holperstraßen am alten Flughafen. Dass der Himmel offen ist über deinem kleinen Dorf, in dem du lebst. Dass der Himmel offen ist über deiner Studentenbude. Das dürfen wir lernen. Gott ist ein Gott der Gegenwart. Und er fordert dich jetzt heraus, auf seinen Ruf zu antworten. Und ich möchte dich fragen, wie liest du deine Bibel? Wie liest du deine Bibel? Liest du deine Bibel als ein interessantes, spirituelles Dokument, das dir einige Anregungen für deine Lebensgestaltung bietet? Oder liest du deine Bibel in dem Wissen, Gott ist da? Und er redet durch seinen Heiligen Geist. Und er will zu mir sprechen. Das ist sein Wort. Nicht jede Bibellese muss eine besonders überwältigende Entdeckung bringen. Das will ich damit nicht sagen. Aber der lebendige Gott, er ist da. Und es ist sein lebendiges Wort. Und es ist sein lebendiger Heiliger Geist, der mich und dich lehren will, in diesem Wort ihn zu finden und ihm zu begegnen. Wie liest du deine Bibel? Gott ist da. Schau mal, bis zu jener Nacht, da hatte Jakob einiges von seinen Eltern über Gott gehört. Die hatten sich auch für ihn gebetet am Anfang. Wir haben ja gelernt gestern, dass die in der Anfangszeit ihrer Ehe offensichtlich treu zusammen gebetet haben, bis es dann immer weniger wurde. Offensichtlich. Die haben für ihn gebetet. Aber jetzt begreift er wenigstens ansatzweise und wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben, ich persönlich, mit meinem Leben, ich, Jakob, der Fersenhalter, stehe vor diesem lebendigen Gott. Und er ist da. Er sieht mich in allem, was ich tue. Und ich muss vor ihm mein Leben verantworten. Verstehst du, was das heißt? Das hat nichts mit verstaubter Religion zu tun. Und jetzt sind wir endlich bei unserem Untertitel angekommen, wie einer das Zweitbeste suchte und das Beste fand. Er suchte die Traumfrau und er fand den Gott der Wirklichkeit. Wir fragen, hat er das Beste schon gefunden? Wie wird jetzt Jakob auf Gottes Ruf reagieren? Und damit kommen wir schon zu Vers 16 und 17. Wir haben uns bald durch diesen Text hindurchgearbeitet. Also Vers 16 und 17, Überschrift, eine einschüchternde Entdeckung. Eine einschüchternde Entdeckung. Und jetzt wird es nochmal spannend. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Nicht geahnt, nicht gesucht, nicht damit gerechnet. Und wie geht's weiter? Und dann steht hier, und er fürchtete sich. Er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte? Man kann auch übersetzen: Wie schaurig ist diese Stätte? Wie furchterregend ist diese Stätte? Wie beunruhigend ist diese Stätte? Das heißt es eigentlich: Wie schaurig ist diese Stätte? Hier ist nichts anderes als Gottes Haus. Und hier ist die Pforte des Himmels. Wohlgemerkt auf der Landstraße. Und er fürchtete sich, steht hier ganz, ganz gezielt. Leute, als Jakob aufwacht, Da ist ihm sofort klar, dass dieser Traum echt war, dass das kein Hirngespinst ist, dass er das nicht einfach abtun kann, sondern dass er es hier mit einer Wirklichkeit zu tun bekommt, mit der er nie gerechnet hatte. So wirklich ist Gott. Und der er auch nicht mehr ausweichen kann. Bis dahin hatte er einiges über Gott gehört. Aber jetzt merkt er, dass dieser Gott eine Realität ist. Und ich muss an Malcolm Muggeridge denken. Ich weiß nicht, ob einige den kennen, einen BBC-Journalisten, der atheistisch aufgewachsen war und dann eines Tages für die BBC in Israel Aufnahmen machen musste und einen Dokumentarfilm über das Neue Testament zu drehen hatte. Und er berichtet, dass ihn das in einer Weise gegriffen hätte, mit der er niemals gerechnet hatte. Er sagt, es war während eines Aufenthalts im Heiligen Lande, ich stellte dort im Auftrag der BBC 3 Folgen über das Neue Testament für das Fernsehen her, als mich eine merkwürdige, fast magische Gewissheit im Hinblick auf die Geburt, das Wirken und den Kreuzestod Jesu überkam. Und dann beschreibt er, ich spürte, dass es wirklich einen Menschen namens Jesus gegeben hatte, der zugleich Gott war. Er ist noch nicht Christ zu dem Zeitpunkt. Ich wurde mir seiner Gegenwart bewusst. Er war wirklich am Kreuz gestorben und offensichtlich wirklich von den Toten auferstanden. Und dann schreibt Muggeridge etwas weiter hinten, gibt es einen Gott? Ich für meine Person wäre sehr glücklich, wenn ich diese Frage nachdrücklich verneinen könnte. Denk an das Buch von Wolfgang Bühne, Wenn Gott wirklich wäre, wo er auch sagt, manche Menschen wären froh, wenn es Gott nicht gäbe. Und so sagt es Muggeridge auch, meiner Natur nach würde ich mich gern mit dem abfinden, was diese Welt uns anzubieten hat. Und jeden Gedanken an einen göttlichen Plan oder Ratschluss sowie an eine Gottheit, die ihn ausführt, als Wunschdenken oder Wichtigtuerei der Menschen abtun. Mich hat nie nach einem Gott verlangt. Ich habe von mir aus niemals einen Gott gefürchtet oder mich vor die Notwendigkeit gestellt gesehen, einen Gott zu erfinden. Dennoch sehe ich mich zu dem Schluss veranlasst, dass Gott von sich aus nach mir verlangt. Gott ist mir auf den Fersen wie ein himmlischer Jagdhund. Das Auge Gottes lässt all die armseligen Herrlichkeiten, die wir Menschen so angehäuft haben, ein bisschen Ruhm, ein bisschen Geld. Oh, Herr Muggeridge, Sie sind wunderbar. Das Auge Gottes lässt das alles zu Staub zerfallen. Es gibt kein Entrinnen. Und dennoch winden und schlängeln wir uns weiter. Gott ist da. Ich kann ihm nicht entkommen. Er ist mir auf den Fersen wie ein himmlischer Jagdhund, schreibt der gerade noch Atheist Malcolm Muggeridge. Und Jakob macht eine ganz ähnliche Entdeckung. Und deswegen packt ihn die Angst. Er merkt, es gibt diesen lebendigen Gott und er fürchtet sich. Vers 17, da fürchtete er sich und rief aus, wie schaurig ist diese Stätte. Und Leute, Jakob ist kein Einzelfall. Die Bibel berichtet von vielen Situationen. 2. Mose 3, als Mose Gott begegnet. Gideon, Richter 6, Vers 23, er fürchtete sich. Oder denkt an die Eltern von Simson. Keiner kann Gott oder Gottes Boten begegnen und am Leben bleiben. Richter 13, Vers 22. Oder Jesaja, der schon gläubig ist, der ein Prophet Gottes ist und der diese große Schau Gottes im Tempel bekommt und der sagt, wehe mir! Ich bin unreiner Lippen. Ich bin Gott begegnet. Wie soll das gut gehen? Oder denkt auch an diesen Bericht aus Lukas 5, den Bruder Nordzig uns vorhin vorgelesen hat. Als Petrus plötzlich merkt, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass Jesus diese Macht hat, da erschrickt er und sagt, Jesus, geh von mir. Ich bin nur ein sündiger Mensch. Eine einschüchternde Entdeckung. Mitten auf der Landstraße. Jakob merkt, hier ist Beit El, das heißt Gottes Haus. Hier ist die Pforte des Himmels und ich stehe vor dem lebendigen Gott. Und ich kann nicht mehr rechts weg, nicht mehr links weg, nicht mehr flüchten, nicht mehr ausweichen. Ich bin ihm ausgeliefert. Das ist so einschüchternd, weil du als Sünder und weil ich als Sünder nicht zu Gott passen. Das ist so einschüchternd, weil Gottes Herrlichkeit und Reinheit und Heiligkeit uns entlarvt. Das ist so einschüchternd, weil Gott gerecht ist. Das ist so einschüchternd, weil Gott uns unsere kleinen und unsere großen Sünden nicht durchgehen lässt. Das ist so einschüchternd, weil wir wissen, wir müssen uns verantworten. Wenn es diesen Gott gibt, dann musst du dich verantworten. Für das, was du morgen im Büro machst. Für das, was du später zu deiner Frau sagst. Du musst dich verantworten dafür, wie du mit deiner Zeit umgehst. Du musst dich verantworten, wie du mit deinem Gedankenhaushalt umgehst. Und das dämmert dem Jakob. Und er kriegt einen Schrecken. Und plötzlich wird dieser freche Sprücheklopfer ziemlich kleinlaut. Und er erwacht, er wird wach in doppelter Weise. Er wacht hier auf am nächsten Morgen, aber er erwacht auch in seinem Gewissen. Er erwacht, weil er plötzlich anfängt, mit Gott zu rechnen. Und jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt. Und wir fragen, was wird er jetzt machen? Wie wird er reagieren? Dieser freche Kerl, der jetzt kleinlaut geworden ist, der jetzt begriffen hat, etwas zu ahnen von der Wirklichkeit Gottes. Was wird er jetzt tun? Und dann lesen wir diese letzten Verse ab Vers 18. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl obendrauf. Und er nannte die Stätte Bethel, vorher aber hieß die Stadt Luz. Also er errichtet erstmal einen Gedenkstein. Das ist interessant. Er will das dokumentieren. Das ist überhaupt nicht magisch oder mystisch gemeint, als ob das jetzt ein Heiligtum wäre, das man anbeten könnte, oder als ob von diesem Stein geheimnisvolle Kräfte ausgingen, sondern er dokumentiert, was Gott getan hat. Er will, dass das nicht in Vergessenheit gerät. In der Nacht war es ein praktischer Kopfschutz und jetzt wird es ein Denkmal. Ganz nüchtern, ein Stein, nicht mehr und nicht weniger. Das ist seine Ehrfurcht und seine Dankbarkeit. Und dann hat er noch Öl in der Reiseapotheke und er hat das so mitgekriegt früher, dass wenn man eine Sache besonders wichtig findet, dass man sie dann salbt, dass man damit nochmal eine besondere Ehrfurcht ausdrückt. Und ihm geht es ja gar nicht darum um den Stein, das war ja nur ein Schutzstein gewissermaßen, sondern ihm geht es darum, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Er will gewissermaßen ein Zeichen setzen, ein Zeugnis setzen. Und wir sagen, ja bitteschön, Jakob, das sieht doch keiner, was du da machst. Und dass du da noch ein bisschen Öl aus der Reiseapotheke nimmst, das verdunstet doch wieder. Das sieht man, das. Aber er rechnet ja jetzt mit der Anwesenheit Gottes. Er weiß, Gott sieht das. Und ich will damit deutlich machen, ja, ich weiß, da ist einer da. Das ist theologisch bei Jakob alles noch nicht ausgefeilt. Wie soll es auch? Und dann ist man fast enttäuscht, wenn man weiterliest. Und er nannte die Stadt Bethel, vorher aber hieß die Stadt Luz. Luz bedeutet so viel wie Haselnussstadt, weil es da viele Haselnusssträucher gab. Und aus Haselnussstadt wird jetzt Haus Gottes. Auch interessant. Und dann kommt ein Gelübde von Jakob. Und er spricht jetzt Folgendes. Müssen wir genau hingucken. Er sagt, wird Gott mit mir sein? Man könnte auch übersetzen, wenn Gott mit mir sein wird und mich behüten auf dem Wege, den ich reise. Und wenn Gott mir Brot zu essen und Kleider anzuziehen geben wird. Und wenn er mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen wird, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Das hat Abraham auch schon gemacht. Leute, was stört uns hier? Das Wenn. Und manche haben versucht, das durch eine geschickte Übersetzung zu beseitigen. Sogar Schlachter 2000, die MacArthur Studienbibel, da gibt es eine Erklärung dazu, dass man das Wenn auch mit Weil übersetzen könnte. Weil du mich behütest. Und ich habe voller Hoffnung im hebräischen Text nachgeguckt und das Wörterbuch nach dieser Bedeutung durchsucht und es leider nicht gefunden. Also wir können das Weil uns abschminken. Das steht da nicht. Es ist gut gemeint, aber es steht da nicht Weil. Es steht da wirklich ein Wenn. Ein Ihm. Im Hebräischen. Andere sind dann schnell mit ihrer Kritik zur Hand und sagen, siehst du, der alte Trickser, jetzt macht er mit Gott gleich wieder ein Geschäft, hat sich gerade vom Schrecken erholt und macht einen Deal mit Gott und sagt, ja, bring du mich mal wieder schön zurück und dann sollst du auch mein Gott sein. Das ist typisch der alte Jakob, der alte Trickser. Aber Leute, so ist es auch nicht. Das schaut mal, wenn du siehst, wie Gott hier reagiert, dass Gott sich drauf einlässt und wenn du das ernst nimmst, wie die Bibel hier den Jakob schildert, Dieser Ernst mit dem Gedenkstein und extra noch mit dem Öl versehen und dieses Erschrecken, dann ist das hier einfach ehrlich. Es ist einfach ehrlich. Jakob ist schlicht noch nicht so weit, dass er sich jetzt bekehren könnte. Der ist noch nicht so weit. Der bekehrt sich auch hier in diesem Kapitel noch nicht. Deswegen haben wir ja auch die Überschrift hier genannt, fast eine Bekehrung. Das dauert noch. Aber er fängt an, mit Gott zu rechnen. Vielleicht kann man das ein bisschen vergleichen mit Luthers erstem Erschrecken, als er noch ein junger Kerl war und in ein ganz gefährliches Gewitter gerät und Todesangst hat. Und in dieser Todesangst gelobt Luther noch nicht mal Gott, sondern der heiligen Anna. Wenn ich hier wieder heil rauskomme, dann werde ich Mönch. So etwa. Er fing an, mit Gott zu rechnen. Und bei Jakob, würde ich sagen, ist schon mehr da als bei Luther, als er die Sache mit der heiligen Anna da gelobte. Jakob wendet sich an Gott selbst. Er, dass Gott da ist, das ist für ihn keine Frage. So wie das Wolfgang Bühne uns gestern auch geschildert hat, dass es Gott gibt, war für mich nie eine Frage. Auch als ich noch nicht bekehrt war. Und so ist das auch hier bei Jakob. Er wendet sich an Gott selbst, er hat Ehrfurcht vor Gott selbst und er beruft sich, wenn auch noch mit Vorbehalt, auf Gottes Versprechen. Also er rechnet mit ihm, aber er ist noch nicht bekehrt. Und Helmut Frey hat das sehr, sehr einfühlsam geschildert, die Situation von Jakob. Ich will das kurz zitieren. Er sagt, er ist nicht über Nacht aus einem Betrüger zum Propheten geworden. Dieser schlaue, unbändige Kraftmensch tut vielmehr hier die ersten zagenden Schritte in das Land des Glaubens, nachdem seine bisherige Religion Menschenfrömmigkeit gewesen war. Er ist noch lange nicht so weit, dass er sich für einen Diener des Herrn ausgeben könnte, auch nicht so weit, dass er wagen könnte, sich diesem Herrn ganz zu verschreiben. So weit ist er noch nicht. Sondern Jakob verschreibt sich zunächst diesem Gott nur unter Vorbehalt. Nicht mit dem kühnen Absprung des Glaubens wie Abraham. Jakob weiß, wenn ich zu dem Herrn meinen Gott sage, dann bedeutet das, dass ich vom Festland dieser Welt abspringe. Dass ich mich ganz in Gottes Arme werfe. Aber weil er noch nicht abspringen kann, will er zunächst einen praktischen Versuch machen, im Alltäglichen mit diesem Gott zu leben. Und Helmut Frey erinnert dann an das Wort, das der Herr Jesus gesagt hat in Johannes 7, Vers 17. Wenn jemand den Willen dessen tun will, der mich gesandt hat, der wird erkennen, dass ich bin. Genau geht das Zitat so, Johannes 7, Vers 17, da sagt der Herr, wenn jemand dessen Willen tun will, also Gottes Willen, dann wird er merken, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede. Und er will es versuchen. Er sagt, Gott, ich will so leben, das, als wenn das alles stimmen würde. Und wenn ich merke, dass es so ist, ja, dann gibt's nur entweder oder. Dann muss dir mein Leben ganz gehören. Entweder ganz oder gar nicht. Das ist eine so gesunde Radikalität, die wir hier bei Jakob finden. Und er sagt deswegen auch dieses Wort, mein Gott, dann ja, dann sollst du, dann musst du, dann kann es gar nicht anders gehen. Mein Gott sein. Und dann hast du die Verfügung über mein ganzes Leben. Das ahnt Jakob hier. Hier, das ist noch nicht der endgültige Durchbruch, aber es ist ein wichtiger Schritt. Und er ahnt, wenn sich das alles bestätigt, dann kann es am Ende nur eine totale Übergabe an diesen lebendigen Gott sein. Eine totale Übergabe meines ganzen Lebens. Und wisst ihr, an wen mich diese Formulierung erinnert hat, dass er sagen will, dann sollst du mein Gott sein? An Thomas. An Thomas, den Zweifler aus dem Jüngerkreis, der ist dem Jakob gar nicht so unähnlich. Auch ein sperriger Typ. Der Thomas ist auch jemand, den man nicht gern zum Gegner haben wollte. Und der Thomas, der hat sich auch nicht so schnell nach Ostern bekehrt. Ihr erinnert euch, nicht so schnell wie die anderen Jünger. Der brauchte 8 Tage länger. Der brauchte 8 Tage länger als all die anderen. Nun gut, er war bei diesem einen Meeting nicht dabei gewesen, aber sie hatten es ihm ja erzählt. Aber als es dann soweit ist und als er Jesus gegenübersteht, was sagt Thomas dann? Johannes 20, Vers 28, mein Herr und mein Gott. Und das ist es, was Jakob hier sagt. Dann sollst du wirklich mein Gott sein, wenn du mich zurückbringst. Wenn ich merke, dass das alles stimmt. Wenn diese ganze Reise behütet ist. Wenn ich deine Macht in meinem Leben so erfahre, dann soll mein Leben dir auch ganz gehören. Er rechnet voller Ehrfurcht mit diesem Gott. Er ist noch nicht am Ziel. Aber er hinterlässt dieses Zeugnis, dass er diesen Ort Bet-El nennt. Nicht mehr Haselnussstadt. Du, aus Bielefeld kann Bet-El werden. Aus Kirchdorf, aus Hintertupfingen kann Bet-El werden. Über Fahrenwald und über Höxter kann der Himmel offen stehen. Und dann kannst du sagen, ja, das ist Bet-El. Der lebendige Gott hat mich gesehen. Ich glaube ihm. Ich vertraue ihm. Und Gott lässt sich auf dieses Gelübde von Jakob ein. Und ich glaube, Gott lässt sich deshalb darauf ein, weil er dieses aufrichtig suchende Herz sieht. Weil er merkt, der Jakob, der spielt nicht mit ihr. Das ist nicht einfach eine Tändelei. Das ist nicht einfach postmoderne Unverbindlichkeit. Das ist nicht ein bisschen religiöse Koketterie, mal eine spirituelle Erfahrung zu machen. Sondern der Kerl will die Wahrheit. Und er will sie ganz oder gar nicht. Und Gott hat Geduld. Und darum wird Bethel für Jakob die Grundschule Gottes. Er macht die ersten Erfahrungen mit ihm. Er beginnt die ersten grundlegenden Wahrheiten zu begreifen. Und Leute, so lasst uns doch auch Geduld haben. Geduld mit Menschen, die auf dem Wege sind. Lasst uns nicht Leute drängen, irgendwelche Formeln nachzusprechen, damit wir einen Bekehrten mehr verbuchen können. Ich erinnere mich noch an eine Evangelisation, die wir in den 90er Jahren machten mit der Gemeinde, in der ich dort damals Dienst tat. Und da hatten wir bei dieser Evangelisation auch etliche Seelsorgehelfer, die haben das gut gemeint und viele auch gut gemacht. Und ich weiß, da hatten sie so, ich glaube, es waren zwei Damen, die mit der Mutter dieses jungen Mannes befreundet waren. Und die Mutter wünschte sich nun so sehr, dass der sich bekehrte. Und er zeigte ein gewisses Interesse und da erwachte eine gewisse Offenheit. Und dann haben die den Kerl so lange geknetet, bis er endlich das Gebet gesprochen hat. Und sie haben offensichtlich eine unreife Frucht gepflückt und kurze Zeit danach war er weiter vom Glauben weg als jemals zuvor. Lasst uns das nicht machen. Lasst uns nicht eigenmächtig den Zeitpunkt bestimmen, wann ein Mensch bereit ist abzuspringen, wie Helmut Frey das nennt. Lasst uns beten, lasst uns geduldig sein, lasst uns als Gesprächspartner zur Verfügung stellen. Lasst uns ja auch in einer taktvollen, dezenten Weise dranbleiben an diesen Menschen. Aber lasst uns keine unreifen Früchte pflücken. Und dann die ersten Schritte eben im Morgengrauen, die ihr hier macht. Und der Begriff Morgengrauen ist auch im doppelten Sinne zu verstehen. Einmal ist das natürlich wörtlich, weil die Nacht vorbei war und der Morgen graute. Aber es ist auch sinnbildlich zu verstehen. Es ist das Morgengrauen seines beginnenden Glaubens. So langsam wird es hell. So langsam beginnt er zu begreifen. Und in der nächsten Zeit wird er noch weitere Schritte machen müssen. Es ist bei ihm ähnlich wie bei dem jungen Matrosen, von dem ich letzten Sonntag erzählt habe. Da war ein Schiff ja untergegangen und dann hat man in den Klamotten eines der Matrosen eine Bibel gefunden, ein Neues Testament. Und da hatte er vorne reingeschrieben, Markus Rothmann, 1864, das erste Mal gelesen, um der Bitte meiner Schwester Lotte willen. Das zweite Mal gelesen, diese Bibel, vor Angst um meiner Seele willen. Und das dritte und all die anderen Male gelesen, aus Liebe zu meinem Herrn Jesus Christus willen. Und genau so ist es hier bei Jakob. Er ist an dem Punkt, aus Angst um meiner Seele willen. Er fürchtet sich, er erschrickt, er begreift, ich stehe vor Gott. Das ist genau seine Station. Und so geht es Menschen immer wieder, wenn sie erwachen. Und bei Jakob wird es noch dauern. Er wird zwischendurch auch noch das Zweitbeste finden, nämlich die Rahel. Und Gott wird ihn persönlich noch ziemlich hart rannehmen. Aber bei den nächsten Bibeltagen, am 2. und 3. März, da werden wir dann zu der Stelle kommen, wo Jakob sich wirklich bekehrt. Wer es bis dahin nicht aushält, der kann schon mal 1. Mose 32 lesen. Ich will jetzt nur eine ganz kurze Stelle lesen, damit ihr auch seht, das stimmt wirklich. Und wir werden diesen Text, da freue ich mich schon drauf, bei den nächsten Bibeltagen uns dann genauer anschauen. Da kommt dieser eigentümliche Kampf, in den Jakob hineingezogen wird. 1. Mose 32 ab Vers 25. Und da fleht er Gott an, ihn zu segnen. Da kommt dann dieser Vers, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und am Ende merkt Jakob, dieser Gott ist zu stark für mich. Er hat mich gewonnen. Er ist der Herr. Und dann sagt er in Vers 31, ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und er nennt diesen Ort dann Pniel. Und Pniel bedeutet Angesicht Gottes. Jetzt ist es nicht mehr nur Bethel, Haus Gottes, sondern jetzt ist es Pniel, Angesicht Gottes. Jetzt begegnet er Gott persönlich. Und wisst ihr, was dann steht? Nach seiner Bekehrung, Vers 32, als er an Pniel vorüberkam, da ging ihm die Sonne auf. Und das hat auch eine starke symbolische Bedeutung zugleich. Es ist jetzt nicht mehr das Morgengrauen. Im Pniel wird aus dem Morgengrauen des beginnenden Glaubens die strahlende Sonne der Bekehrung, der Wiedergeburt, wie das Neue Testament sagt. Und deswegen nennt er diesen Ort dann nicht Bethel 2, sondern er nennt ihn Pniel, Angesicht Gottes. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und Klammer auf, eigentlich müsste mich das vernichten, weil ich nicht vor ihm bestehe. Aber wie fährt er fort? Und meine Seele ist gerettet worden. Und das ist die Frage an jeden von uns zum Abschluss. Bist du noch in Bethel oder bist du schon in Pniel angekommen? Hast du eine Ahnung von Gott? Hast du verstanden, dass Gott zu fürchten ist, dass Gott eine Realität ist? Hast du begonnen, mit Gott zu rechnen? Versuchst du immer mehr Gewissheit über ihn zu erlangen? Aber du hast ihm dein Leben noch nicht ganz ausgeliefert. Oder bist du schon in Pniel angekommen? Gehörst du Jesus? Hast du dich gebeugt vor ihm, ganz bewusst und gesagt, Herr, mein Leben gehört dir, du bist der Herr. Du bist Gott, du bist mein Retter, du bist am Kreuz für meine Schuld gestorben. Wärst du nicht gekommen, müsste ich auf ewig in der Hölle sein. Ich brauche dich. Und da ich weiß, Herr, wie Jakob, entweder muss ich ganz dein sein oder ich muss es ganz sein lassen, gebe ich dir jetzt alles. Du weißt, ich werde dir viele Schwierigkeiten machen, Herr. Es wird mein alter Egoismus sich immer wieder melden. Es werden immer noch mal wieder Zweifel in meinem Herzen und in meinem Denken hochkommen. Ich werde immer wieder noch mal der Versuchung erliegen, Kompromisse zu machen. Ich werde jeden Tag deine Vergebung brauchen. Und ich werde jeden Tag brauchen, dass du mich festhältst. Aber Herr, ich habe eingesehen, du bist mir zu stark geworden. Du bist wirklich Gott. Und mein Leben soll dir ganz gehören. Ich denke, Jakob ist auch ein gutes Beispiel für jemanden, der aus einem gläubigen Elternhaus kommt. Für jemanden, der alles irgendwie kennt. Dem im Grunde genommen nichts mehr Neues, was man ihm von den biblischen Geschichten erzählt. Und für den das doch nur Geschichte und Stoff aus der Kindheit ist. Und dann wacht er auf. Und dann macht er diese einschüchternde Entdeckung, dieser Gott, den gibt's. Der ist da. Und der ist wirklich so heilig und erschreckend. Und jetzt verstehe ich, warum mein Vater gekniet hat oft, wenn ich ihn plötzlich beim Beten überraschte. Weil er so von dieser Heiligkeit Gottes überzeugt und gepackt war. Jetzt verstehe ich das. Und jetzt weiß ich, Herr, du forderst auch mein Leben. Und es soll dir gehören. Verstehst du, keiner muss verzweifeln. Gott hat Geduld. Das sehen wir hier an Jakob. Gott hat lange Geduld. Aber keiner darf sich auf Gottes Geduld ausruhen. Nach dem Motto, die Sache hat ja Zeit. Ich kann mich immer noch bekehren. Ich bin eben noch nicht an dem Punkt und ich mache jetzt erstmal meine anderen Dinger. Und kommt Zeit, kommt Gott. Leute, Jakob hat nicht mit Gott gespielt. Dazu war er viel zu erschrocken. Das wusste er, dass er sich das nicht mehr leisten konnte, mit Gott zu spielen. Das war ihm vergangen. Dem alten Trickser waren alle Tricks vergangen. Sondern er war aufrichtig. Er wollte ganze Sache machen. Und das hat Gott gesehen. Es ist ein Unterschied, ob du mit Gott spielst oder ob du einfach Klarheit brauchst. Ob du einfach Gewissheit suchst. Und du sollst Gewissheit suchen. Du sollst Klarheit haben. Gott möchte dich nicht einfach so über den Tisch ziehen. Halb zog es ihm, halb sank er hin, sondern er will dein ganzes Herz. Er will dich ganz. Und du musst nicht bis zu den nächsten Bibeltagen warten, um dich zu bekehren, bis wir das dann endlich bei Jakob sehen. Sondern mach es lieber wie Thomas. 8 Tage sind genug. Und Thomas hat sich schließlich von den Tatsachen überzeugen lassen. Er hat sich von den Tatsachen überzeugen lassen. Und dann war es am Ende nur noch eine Sache zwischen ihm und Jesus. Am Ende ist es nur noch eine Sache zwischen dir und Jesus. Ob du bereit bist, ihn, der wirkliche Herr ist, der auferstandene Herr ist, der uns jetzt sieht. Alter Flughafen, hier ist Landstraße unter offenem Himmel. Der jetzt da ist, der jetzt weiß, was du in deinem Herzen denkst und betest. Am Ende ist es nur eine Sache zwischen dir und Jesus. Und er ruft dich. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger, Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 5206041. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck, Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.